das ist wirklich Digital Leadership, wenn man die Brücke baut und ewige Überzeugungsarbeit bereit ist zu leisten, um die Early Majority, was dann ungefähr gesamthaft die Hälfte der Belegschaft beinhaltet, um die mitnehmen können.
Willkommen zu der vierten Ausgabe von Changemaker, der Podcast mit neuen Perspektiven für Führungskräfte und alle, die etwas wollen, bewegen. Mein Name ist Martin Oswald und mir gegenüber ist Sarah Genner. Sie ist Digitalexpertin, Dozentin, Speakerin, Verwaltungsrätin und sie hat gerade kürzlich ein Buch herausgegeben mit dem Titel «ABC Digital – Das digitale Zeitalter verstehen». Mit ihr rede ich heute über Digitalisierung, welche Chancen, aber auch Risiken sich daraus ergeben und wie Führungskräfte den sogenannten Innovationsgraben können überwinden. Hoi Sarah.
Hoi Martin.
Ja, wir sitzen bei dir an deinem gemütlichen Küchentisch und vielleicht anders als man es hätte können erwarten können, sehe ich jetzt da nicht einen Haufen digitale Gadgets rumstehen.
Ja, es hat immerhin ein Smart TV, wo das Wohnzimmer dominiert. Und dann hast du natürlich hinten dran mein Homeoffice, wo durchaus einige Gadgets stehen. Ein Desktop-Computer, auch ein mobiles Podcast-Studio und verschiedene andere Geräte.
Dein Werdegang hat ja schon sehr früh Bezugspunkte gehabt zu Innovation und Digitalisierung. Was hat dich an dem Thema fasziniert?
Es war schon immer das Technikinteresse da gewesen. Schon meine Eltern haben sich eigentlich immer auch für Technik interessiert. Meine Mutter hat an der ETH studiert. Ich habe als Kind von diesen Computern in den 80er Jahren auch Zeichnungen machen und rumspielen. Mein Vater hat auch in den 80er Jahren als Lehrer schon mit Textverarbeitungsmaschinen Sachen gebastelt und wir konnten dort drauf Geschichten schreiben. Und das war einfach immer lässig gewesen, wenn man konnte neue Geräte ausprobieren und dann, wo das Internet natürlich gekommen ist, in meinem Jugendalter und dann die Welt plötzlich vernetzt war, das war einfach unglaublich gewesen. Und ich habe mich immer interessiert dafür, was macht das mit den Leuten? Was gibt es für neue Möglichkeiten? Aber vielleicht auch Risiken und wie können wir möglichst gut mit dem umgehen?
Aber hast du die reflektierte Ebene schon früher gehabt oder bist du zuerst auch einfach begeisterte Nutzerin gewesen?
Es ist tatsächlich relativ früh gekommen. Ich habe so mit etwa 16 habe ich irgendwie so ein Blog entdeckt in den USA von einer Technikforscherin namens Dana Boyd. Und die hat sozusagen geforscht darüber, was es macht mit dem Internet mit jungen Menschen. Und ich habe das gelesen zu einem Zeitpunkt, wo ich selber noch im Gimmick war. Ja. Oder wo ich gewusst habe, das sind jetzt eigentlich Leute wie ich. In den USA sind da ganz andere Diskussionen, offenbar, die über das führt, als ich so hatte. Die Leute haben gar nicht gewusst, wenn ich sage, ich lese ein Blog und dann auf Englisch irgendwie. Und das ist so ein bisschen recht früh gekommen, schon so ein bisschen Ende Gimmick. Und darum wollte ich dann auch so Themen studieren, wo sich mit diesen neuen Medien und was die mit Mensch, Gesellschaft, Arbeitswelt eigentlich so ein bisschen anrichtet.
Du hast dir aus dieser Faszination einen Beruf gemacht, oder? Du bist seit inzwischen 7 Jahren selbstständig, beratest Unternehmen nebenbei, ich habe es schon gesagt, bist auch Dozentin, Verwaltungsrätin. Welche Rolle sagt dir am meisten zu?
Ich glaube wirklich den ganzen Mix. Also das ist das, was ich liebe, auch an der Selbstständigkeit, dass ich so wie all die Hüte kann tragen und die sich auch gegenseitig befruchtet. Also das heisst, ich glaube, meine Lehr- und Weiterbildung wird besser, weil ich in der Praxis tätig bin. Und Praxis ist manchmal auch beflügelt durch vielleicht gewisse Modelle oder vielleicht auch Überlegungen, theoretische Ansätze, die man dann eher so ein bisschen in der Lehre hat. Also das heisst, gegenseitig ist das super. Und auch die Verantwortung tragen ist mir sehr wichtig. Oder in diesen Gremien, wenn wir sagen, oder wir wollen strategisch vorankommen mit gewissen Firmen, sowohl bei meinen Kunden, aber auch in diesen VR-Mandaten, die ich habe. Dort muss man dann einfach auch ein bisschen gerade stehen für das, was man zum Beispiel in diesen Unterrichtseinheiten oder Weiterbildungen auch in Firmen erzählt. Und darum ist es mir immer wichtig, den Realitätscheck zu haben.
Das ist noch hart, oder? Wenn man natürlich zum einen etwas predigt, aber dann in anderen Rollen auch immer wieder den Beweis antreten muss. Vielleicht ist das noch gut.
So ist es, aber so habe ich dich auch immer erlebt und das ist sicher etwas, was uns verbindet.
Absolut. Du hast auf LinkedIn mal einen Post gemacht, der sagt, «There is no digital strategy, just strategy in a digital world». Und das hat mich natürlich sofort angesprochen. Seit Jahren sind aber Firmen ja da damit beschäftigt, nämlich sogenannte digitale Strategien zu entwickeln. Und jetzt sagst du, es gibt es eigentlich gar nicht, so eine digitale Strategie. Kannst du das erklären?
ist natürlich eine provokative Aussage, weil eben, wie du richtig sagst, Firmen, Organisationen, Führungsebenen sind dran, die Strategien zu machen, und das ist auch teilweise natürlich in Ordnung. Was ich mit dieser Aussage, die ich verbreite, die ich natürlich auch irgendwo aufgeschnappt habe, will sagen, ist, Organisationen sollten immer zuerst wissen, was die Gesamtstrategie ist und was Technologien können auf die Gesamtstrategie einzahlen. Oft wird genau umgekehrt gedacht. Man sieht da irgendwelche neue Technologie-Hypes. Und du kennst es natürlich als Digitalexperte, wie das läuft. Oder dann hat man irgendwie den Web-Boom gehabt, dann hat man irgendwie, oder alles war Social Media gewesen, und dann war plötzlich irgendwie alles Blockchain gewesen, und dann war plötzlich alles Metaverse gewesen, und jetzt ist alles Generative AI und KI. Mhm. Oder, und wir wissen noch nicht, was dann das Nächste wird sein. Und dann sind alle dran und schauen, ui, das Neue, und jetzt müssen wir doch irgendwie unsere Gesamtstrategie ändern.
Jetzt brauchen alle eine KI-Strategie.
Richtig, oder?
Genau. Das war eine Social-Strategie gewesen, und du sagst aber, löst euch ein bisschen von dem Gedanken, sondern denkt zuerst mal über einen gesamtstrategischen Kontext und was digital dazu beitragen kann.
Genau. Man kann natürlich schon auch sozusagen von beiden Richtungen herkommen und sagen, hey, da ist eine neue Technologie und die könnte uns vielleicht in irgendeiner Form weiterbringen, und jetzt schauen wir mal, eben, wie das unsere Gesamtstrategie könnte beeinflussen oder auch weitertreiben oder uns helfen bei dem, was wir sowieso erreichen wollen. Oder vielleicht wollen wir auch etwas Neues erreichen, dank dieser neuen Technologie. Oder insofern ist es schon wichtig, das zu denken. Aber was mich meistens dann antreibt, auch mit diesen Kundenmandaten, die ich habe, oder in diesen Gremien, wo ich selber in der Verantwortung stand zu diesen Themen, ist zu sagen, okay, wir müssen zuerst wissen, wo wir gesamthaft anwenden und nicht einfach allgemeine Digitalstrategie, weil das ist auch ein bisschen alles und nichts heute, oder? Weil das ist eine Digitalstrategie, sowohl Social Media wie irgendwie Digitalisierung vom HR, dann haben wir Social, man hat irgendwelche wilde Sachen, oder, wo alles auch noch irgendwie irgendwas mit IT und digital ist. Es macht meistens gar keinen Sinn mehr, das irgendwie zu unterscheiden. Also gescheiter, wieso gesamtstrategisch denken, im Wissen und Kenntnis um die neuen Technologien, die muss man ja schon kennen, damit man überhaupt sich an strategisch mitdenken und dann aber wirklich gesamtstrategisch für die ganze Organisation denken.
Das ist also bereits ein sehr praktischer erster Tipp von dir. Wie entwickelt man denn eine sinnvolle Strategie rund um Digitalisierung, wenn man da noch ein bisschen tiefer bohren, oder? Wo jetzt jedes Unternehmen beschäftigt, was sind denn die ersten Schritte, wie geht man das an?
Ich finde es immer sinnvoll, wenn man zuerst mal ein bisschen identifiziert, was macht man bis jetzt, und schaut, wo hat man am meisten Potenzial, um schnell etwas ändern oder aufgleisen. Ich hatte tatsächlich auch vor wenigen Jahren noch Kunden gehabt, die irgendwie noch nicht auf der Cloud ihre Daten abgelegt haben. Also, sie hatten immer noch so physische Serverstrukturen gehabt, was mich doch überrascht hat, um halt mal können sagen, okay, wir gehen jetzt auch in die Cloud-Welt, sei es jetzt mit Microsoft 365 oder Google Workspace oder etwas Ähnliches. Da gibt es ja noch weitere Alternativen, die halt nicht so häufig sind. Aber dass man dort mal sagt, man ermöglicht den Leuten mobil flexibel zu arbeiten, man hat andere Backup-Möglichkeiten, man hat ein Cybersecurity-Problem gelöst, weil die Cloud-Anbieter das allenfalls besser lösen können, als wenn man das selber machen würde. Also einfach so wie ein bisschen mal schauen, wo gibt es vielleicht auch am meisten oder wichtiges Innovationspotenzial. Also in dem Fall ist es für mich wie klar gewesen, okay, das muss man jetzt mal machen.
Also es geht auch darum, irgendwo mal anzufangen bei dem Thema Digitalisierung.
Es ist so. Und das ist aber dann jedes Unternehmen und jede Branche wieder an einem komplett anderen Ort. Und ich glaube, genau die Analyse, wo kann man am besten etwas bewegen oder wo brennt es vielleicht auch am meisten, um etwas zu bewegen, dass man das sinnvoll macht, zuerst eine Analyse, dann in eine Gesamtstrategie nochmal reingeht, hat man das Geld, um das zu machen, hat man das Personal, muss man vielleicht strategisch noch nachrekrutieren in diesen Feldern oder tut man es auslagern. Die Entscheidung, die muss man dann wieder im Gesamtkontext fällen.
Und das ist wahrscheinlich ein Punkt, den du als Beraterin auch noch häufig antriffst, oder? Dass das Know-how im Unternehmen, um diese Themen konkret anzugehen, je nachdem auch wirklich tatsächlich fehlt.
Das ist so, und häufig suchen sogar die Organisationen nachher nach den gleichen Leuten auf dem Markt, oder wo dann die Leute je nachdem gar nicht rum sind, oder all die Datenexperten, Expertinnen, die da gesucht worden sind in den letzten Jahren, und man kämpft um die gleichen Talente, oder? Das ist ja manchmal noch schwer zuzuschauen.
Jetzt haben wir gerade über den Begriff Digital Strategy geredet. Ein anderer Begriff, den man auch viel hört, ist ja Digital Leadership. Und da gibt es ja auch verschiedene Weiterbildungen dazu. Und jetzt müsstest du ja doch aber eigentlich intervenieren und sagen, es gibt auch kein Digital Leadership, genauso wenig wie es eine digitale Strategie gibt, sondern einfach nur Leadership in einer digitalen Welt.
Ja, auch da bin ich grundsätzlich einverstanden. Beziehungsweise ich tue bei diesem Begriff häufig auch noch so ein bisschen weiter differenziere. Ich sage, es gibt schon eine Art Digital Leadership, um gewisse Tech-Themen in einer Firma oder einer Organisation weiterzutreiben. Aber ich tue häufig sagen, die am allerbegeistertsten sind von den neuen Technologien, sind meistens nicht unbedingt die Digital Leaders, die man wirklich braucht. Weil es braucht vor allem Leute, die Brücken bauen über den sogenannten Innovationsgraben. Mhm. Und wir haben ja so die Kurve, die wir schon lange kennen, nach Rogers, die ist Jahrzehnte alt, wo man sieht, dass eigentlich in jeder Organisation hast du Leute, die einen unterschiedlichen Persönlichkeitstypus haben. Die einen rennen voraus technologisch, sind voll begeistert, dann haben wir die Early Adopters und dann haben wir einen riesigen Graben zwischen der grossen Mehrheit und denen, die dann das auch irgendwie nicht so lässig finden.
Muss ein bisschen abgehängt werden.
Ja, genau, so neue Technologien oder sehr skeptisch sind und am liebsten alles nur noch wollen wie früher. Oder? Und ich sage immer, für mich sind die wahren Digital Leaders, sind die Brücke bauen über den Innovationsgraben, über, wo zwischen den Early Adopters und zu der sogenannten Early Majority vermitteln. Weil die Early Majority sind meistens die Leute, die eigentlich durchaus eben, wie es der Name sagt, in der Mehrheit vorhanden sind in einer Organisation, die bereit sind für Wandel, auch technologischen Wandel.
Aber sie brauchen Hilfe.
Sie brauchen wie irgendwie gute Argumente, dass es wirklich besser wird. Also, dass es nicht einfach so, ja, wir müssen jetzt da bei dem neuesten Hype mitmachen, sondern sie müssen überzeugt werden, dass jetzt die Prozesse umzustellen wirklich Sinn macht, dass die Investitionen sich lohnen. Und darum sage ich immer, das ist wirklich Digital Leadership, wenn man die Brücke baut und ewige Überzeugungsarbeit bereit ist zu leisten, um die Early Majority, was dann ungefähr gesamthaft die Hälfte der Belegschaft beinhaltet, um die mitzunehmen.
Sehr spannend, weil du hast jetzt eingangs ja gesagt, oder viele Führungskräfte sind oft ein bisschen begeistert von diesen Technologiethemen und sind dann eher die, die als wie sagt man, Early Adopter vorne wegspringen und das cool finden und das so ein bisschen dann präsentieren und sagen, schau mal, was kann man heute alles Lässiges mit KI machen. Aber wenn ich die richtig verstehe, dann schnell mal eben die grosse, ein bisschen skeptischere Mehrheit im Unternehmen vergessen geht.
Ja, dann sozusagen der Speerspitze von der Innovation, dann sagen wir die Innovators, und das sind eigentlich wirklich ganz, ganz ein kleiner Prozentsatz, vielleicht so 2-3% von einer Belegschaft sind so echte Innovators. Und die sind auch toll und die braucht es auch und ich bin auch Fan von denen. Also die müssen auch mal eine Technologie sozusagen auf den Plan bringen und sagen, hey, das ist toll und das kann uns voranbringen. Aber ich glaube, die müssen häufig auch von Führungspersonen auch wieder ein bisschen gebremst werden, so im Sinne von, okay, du hast jetzt die Idee, jetzt fang mal an, Überzeugungsarbeit leisten oder lass mal diesen skeptischeren Stimmen zu, wo jetzt nicht gerade die ganz skeptischen, sondern die eigentlich grundsätzlich bereit sind für den Wandel, eben die Early Majority. Und lass denen zu und du dir mal Argumente vorbringen lassen, was eben alles anders werden, was vielleicht auch schwieriger wird werden. Und dann tust du nochmal deinen Plan anpassen. Und dann musst du sehr, sehr viel Geduld aufbringen, bis du nachher die Leute im Boot hast, bis du den Wandel kannst durchführen. Und häufig sind eben die Innovators nachher mit ihrer Geduld am Ende. Und dann gehen die und dann übernehmen die Leute, die ein bisschen Geduld haben, die diplomatische Fähigkeiten haben.
Also das heißt, die verlassen das Unternehmen?
Manchmal schon, weil die sind manchmal so frustriert.
Weil es zu wenig schnell geht.
Ja, und dann sind es manchmal halt die anderen Unternehmen und das ist auch gut, wo sie mehr ihresgleichen wiederfinden. Aber es ist eigentlich schade, oder? Aber ich glaube wirklich, die muss man manchmal bremsen, die müssen mehr Geduld haben und die anderen muss man halt auch mitziehen und wirklich sagen, so, jetzt, das wird anders. Aber die Veränderungsprozesse, du weißt, es ist das Schwierigste, so heisst es ja dein Podcast, damit man das besser lernen kann, oder?
Changemaker, genau. Wie macht man den, wie gestaltet man den Wandel? Du hast gesagt, den Innovationsgraben finde ich sehr, sehr spannend, wie man dort eine Brücke baut. Und ein Rezept hast du jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, nämlich das Zulassen als Führungskraft, diesen Leuten auch zulassen, mal nachfragen, was überzeugt dich noch nicht, wieso bist du skeptisch, wie können wir dich überzeugen. Gibt es weitere Rezepte, wo du kannst sagen, wie baut man die Brücke über den Innovationsgraben?
Glaubt man, das andere ist eine wirkliche Kenntnis haben, so ein bisschen von diesen Hype-Zyklen rund um Technologie, jetzt gerade wenn wir halt in diesem Digital-Thema bleiben, von Wandel, dass man weiss, eben häufig ist so ein bisschen am Anfang der Gipfel von den überzogenen Erwartungen. Da kommt etwas Neues und dann hat man das Gefühl, die ganze Welt wird total anders und dann stürzt es irgendwann ab bis taler Enttäuschungen. Und dann mit der Zeit ist es eben doch so, dass man etwas machen kann mit dem. Aber es ist vielleicht nicht mehr ganz so revolutionär, wie man mal gedacht hat. Aber dort passiert eben dann etwas. Also das heisst, eigentlich muss man wie so ein bisschen auch den Zeitpunkt verwischen, wo man dann einsteigt oder etwas macht oder vielleicht immer schon ein bisschen von Anfang an ein bisschen etwas macht in der Organisation und dann aber auch ein smart follower sein. Oder? Man muss nicht unbedingt immer das Unternehmen sein, das alles zuerst macht, sondern man kann auch ein Smart Follower sein und den anderen ein bisschen zuschauen, was sie schon für Fehler gemacht haben, was funktioniert und was nicht so funktioniert. Und dann erst richtig einsteigen und investieren und halt die Leute auch entsprechend mit diesen Hype-Kurven sozusagen ein bisschen mitnehmen und auch emotional begleiten. Das ist, glaube ich, etwas vom Wichtigsten, was ich auch immer wieder sehe. Veränderungsmanagement ist sehr viel emotionales Begleiten in diesen Phasen von Wandel, wo die Leute auch frustriert, begeistert sind und dann auch wieder irgendwie ja, ein bisschen demotiviert. Und man muss sie immer wieder ein bisschen dort abholen, wo sie sind. Und die Leute auch ein bisschen unterschiedlich in dem ticken. Oder? Die einen muss man ein bisschen bremsen, die anderen muss man fördern. Und
braucht also auf jeden Fall viel Kommunikation, oder?
Führen ist Kommunikation, oder?
Kommunikation. Du hast ja bereits gerade etwas gesagt, was ich eigentlich eine gute Nachricht für ganz viele Unternehmen wahrnehme, dass man eben bei der ganzen Innovation und Digitalisierung auch nicht immer zuvorderst muss dabei sein. Sondern ich glaube tatsächlich, für den Grossteil von Unternehmen ist es auch gut genug, den Markt zu beobachten, gewisse Trends zu beobachten, andere schon mal ein bisschen gewisse Fehler vielleicht oder Erfahrungen machen lassen und dann einsteigen, wenn man kann sagen, okay, wir können das als Organisation auch verdauen, wir sind jetzt auch in der Lage, erste Schritte zu machen. Aber man muss nicht vorne wegspringen und der Erste sein, oder?
Ja, ich habe natürlich schon ein grosses Herz auch für die Innovatoren und Innovatorinnen, die wirklich vorausgehen und mutig vorangehen und auch irgendwie so wie die neuesten Technologien am Horizont irgendwie im Auge behalten. Das finde ich auch sehr toll. Aber ich glaube, businessmäßig ist es häufig natürlich sehr viel Investition in etwas, das vielleicht noch nicht so funktioniert. Und die Gefahr ist vor allem auch, dass man dann nicht unbedingt kundenorientiert ist oder userzentriert. Wenn man Sachen anbietet, die vielleicht gar nicht so gross gefragt sind, dann ist es immer ein bisschen schwierig, um das irgendwie auch auszurollen und gleichzeitig gar nichts Neues ausprobieren, tut vielleicht auch nicht irgendwie die Leute dann auch mal auf vielleicht neue Sachen bringen. Darum, es ist auch ein Spiel, ein Ausprobieren, ein Experimentieren, wie ich es bei deiner Karriere auch immer wieder gesehen habe, oder wo du in der Medienbranche Sachen ausprobiert hast und sehr nahe auch an diesen Nutzerbedürfnissen und was möglich ist dran war. Das habe ich immer gerne beobachtet und ich finde das eigentlich sehr eine schöne Sache. Vorausdenken, aber dann gleich schauen, was braucht der Markt, was brauchen die Mitarbeitenden und dort sehr nahe dranbleiben.
Ist aber definitiv etwas sehr Anspruchsvolles. Du hast vorhin gesagt, den Zeitpunkt, den richtigen Zeitpunkt verwischen, oder? Ich glaube, da gibt es wirklich kein richtig und falsch. Und man macht es auch jemanden immer wieder falsch und merkt, es war noch nicht reif gewesen, oder man war zu früh gewesen, oder vielleicht auch mal zu spät. Was gibt es sonst noch für wichtige Faktoren, was eine gute Führungskraft heute in diesen digitalen Zeiten ausmacht?
Ich glaube, ein wichtiges Thema ist schon Klarheit. Also zu wissen, was ist Gesamtstrategie und die auch klar zu vertreten gegenüber Mitarbeitenden und auch nach aussen teilweise, oder? Also, dass man dort wie greifbar ist, als man steht für die Werte oder für die Entwicklungsschritte der Organisation und man tut vielleicht auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen zugunsten von dieser Gesamtstrategie oder auch zugunsten der Belegschaft. Also dort sehe ich in meinem Tätigkeitsumfeld Führungsleute, die auch bereit sind, wertschätzend Leute gehen zu lassen. Auch aus Geschäftsleitungen. Auch weil sie vielleicht irgendwie sehen, die Person funktioniert so nicht in dieser Geschäftsleitung, die Organisation oder die Belegschaft leidet und wo dort auch bereit sind, um wirklich mal einen Personalwechsel zu machen. Das ist natürlich mit viel Schweiß und Blut verbunden und es bricht einem je nachdem das Herz. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man auch bereit ist, anzustehen für so Entscheidungen, die der Gesamtorganisation und der Belegschaft dienen und auch teilweise halt muss Leute gehen lassen.
Ja, und die Klarheit, die du angesprochen hast, finde ich sehr, sehr guter Punkt. Sich auch ab und zu mal wieder fragen, mit welchem Thema im Moment erziele ich auch am meisten Wirkung. Was braucht das Unternehmen im Moment gerade wirklich? Oder man kann sich in tausend Projekte verlieren, aber die Klarheit auch haben, was hilft. Oder ich erinnere mich jetzt gerade an Sandra Neff aus einer vorgehenden Podcast-Pol, die gesagt hat, sich als Führungskraft auch ab und zu mal die Frage stellen, was mache ich da eigentlich im Moment gerade? Also wirklich mal so eine beobachtende Position in jetzt, um zu sagen, ist das eigentlich sinnvoll? Bin ich gerade am irgendwie tausend Termine jonglieren oder bringe ich unser Unternehmen wirklich mit einem klaren Ziel voran?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es braucht zu viel Selbstreflexion auch und sich wollen challengen lassen, also zulassen können nach wie vor. Das ist ja auch eine sehr einsame Position, je nachdem in der Führung. Es gibt oft wenig Wertschätzung. Die Mitarbeitenden erwarten Wertschätzung, aber ganz selten der Führungskraft Wertschätzung. Das ist etwas, was ich auch immer wieder Leuten empfehle. Hast du es auch schon mal versucht, oder? Sozusagen deinem Chef etwas wertschätzend zu sagen, weil vielleicht gehört das auch nicht so oft und darum ist es vielleicht auch schwierig für ihn, die Wertschätzung dir zu geben, die du dir wünschst. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo wichtig ist und halt eben so ein Umfeld schaffen. Von dort redet man gerade in dieser New Work-Bewegung sehr, sehr oft, oder? Das Thema psychologische Sicherheit, oder als Thema auch von Führung und Organisationskultur, wo die Leute sich getrauen, etwas zu sagen, wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte, wenn sie eine bessere Idee haben, vielleicht auch als Vorgesetzte oder sogar die Leute, die eigentlich für das Thema verantwortlich wären, dass man wirklich Leute zulässt, die Sachen einbringen, auch wenn es vielleicht mal eine Art Kritik ist und schaut, dass die weiterhin die Kritik äußern können, Fehler auch ermöglicht sind und die Leute den Rücken gestärkt werden. Und wenn die Leute das Gefühl haben, ihnen wird der Rücken von der Führung nicht gestärkt, dann ist auch ein Punkt, warum sie gehen.
Und oft sind es ja die kritischen Fragen, die Projekte entscheidend voranbringen, oder? Weil wenn alle noch das Gute sehen, dann holt man sicher nicht das Optimum raus. Du hast das Stichwort New Work angesprochen. Das ist ja ein Begriff, der eigentlich schon seit den 70er Jahren da ist. Warum ist das Thema erst jetzt in den letzten paar Jahren so omnipräsent geworden?
Ich glaube, man hat den Begriff wiederentdeckt. Oder? Viele von diesen Fragen, die ich selber auch zum Thema New Work mache, sind jahrelang unter dem Thema Future of Work oder digitale Arbeitswelt oder Arbeitswelt 4.0 abgehandelt worden. Ich habe dann selber eine Weiterbildung entwickelt an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich, wo du ja netterweise auch einen halben Tag drin dozierst. Und das war dort so, dass ich einen Titel für die Weiterbildung haben musste. Ich wusste, es geht um Organisationen im digitalen Wandel. Es geht darum, wie kann man irgendwie digitale Zusammenarbeit verbessern, wie können Organisationen zum möglichst guten Arbeitgeber zumindest in dem mobil flexiblen Schaffen werden. Und das sind so die Fragen, die mich umtrieben haben. Und vieles ist natürlich getrieben genau durch die digitale Transformation, dass man mobil flexibel arbeiten kann, dank dem Internet.
Das ist ja eine der ganz grossen Veränderungen. Und im Moment ist jetzt noch Homeoffice dazugekommen seit der Pandemie. Aber es ist, man kann überall arbeiten, man hat überall Internet, man ist total flexibel. Das hat die Arbeitswelt in wenigen Jahren total revolutioniert, oder?
Das ist so. Und dann hat plötzlich der Begriff New Work irgendwie wieder gepasst.
Hat einfach auf alles gepasst.
Hat einfach gepasst, oder? Die neue Arbeitswelt. Und es hat so ein bisschen das Future of Work vielleicht auch ein bisschen abgelöst. Ich wollte nicht, dass es Zukunft heisst, weil ich wusste, wir müssen über Themen reden, die längstens da sind. Eben zum Beispiel, wie handeln wir das? Dass man in Organisationen die Möglichkeiten und Chancen von dem digitalen Wandel, eben mobil flexibel arbeiten, Mitarbeiterzufriedenheit, die sich erhöht durch das, wie können wir das wirklich ausschöpfen und gleichzeitig aber auch irgendwie eine gute Balance finden zwischen Identifikation mit dem Team, mit dem Job, mit der Organisation, wenn die Leute nicht mehr so rum sind, oder? Wie bringt man die noch zusammen? Wie tut man eine Organisationskultur noch aufbauen und zusammenheben, wenn die Leute einfach irgendwie irgendwo sind? Was machen wir, wenn sie rund um die Uhr erreichbar sind? Ist das noch gesund? Oder was können wir da machen? Das sind auch so Themen, die mich schon lange umtreiben.
Du hast jetzt gerade mehrere Stichworte angesprochen von dieser neuen Arbeitswelt. Das eine ist die Flexibilität, egal wo ich arbeite, oder? Das soll der Arbeitgeber bitte ermöglichen. Aber du hast es gerade auch gesagt, eins der kritischen Punkte ist ja dann gleich auch irgendwie identitätsstiftend zu sein und irgendwie ein Teamgefühl zu erreichen. Hast du da in deiner Tätigkeit in den letzten paar Jahren schon irgendwelche Rezepte gefunden, wie man das unter einen Hut bringt, dass die Leute dürfen auch zu Hause arbeiten und dass trotzdem eine Form von Identifikation am Arbeitsplatz kann stattfinden?
Das Wichtigste ist, dass man wirklich einerseits ermöglicht, die Chancen vom mobil flexiblen Arbeiten, auch um die richtigen Talente können anziehen und behalten und gleichzeitig aber schon klare Leitplanken hat. Ich persönlich finde es zum Beispiel gut, wenn man sagt, 1 bis 2 Tage Homeoffice und der Rest eigentlich vor Ort, dass man wirklich klare Regeln hat, dass die Leute auch sich vor Ort treffen, weil die Vertrauenskultur und die psychologische Sicherheit, die man will, die entsteht schon halt auch durch das, dass man sich physisch sieht. Es gibt Firmen, die zum Beispiel sehr IT-lastig sind, wo man sieht, dass das auch so läuft, dass wirklich die Leute praktisch nur remote arbeiten und dann sehen sie sich an irgendwelchen Special Events wieder. Und
am Weihnachtsessen.
Am Weihnachtsessen oder so irgendwelche Weekends oder so Wochen, wo man dann an einem anderen Ort wirklich intensiv auch das Zusammenarbeiten und Kennenlernen wirklich pflegt. Und sonst sozusagen remote first funktionieren. Das ist aber sehr branchen- und auch belegschaftsspezifisch. Aber ich glaube, so das durchschnittliche Schweizer KMU ist so, dass es eigentlich in sozusagen mindestens 3 bis 4 Tage pro Woche die Leute sich ein bisschen zumindest kreuzen. Kommt auch noch dazu, dass gewisse Betriebe halt auch noch Produktion haben. Gell? Wir reden meistens bei New Work über Bürojobs. Und wenn man dann auch noch eine Produktion hat, wo dann die Leute sowieso jeden Tag kommen müssen, dann muss man auch dort eine Art eine faire Regelung und eine Balance finden, dass nicht einfach Büroleute immer irgendwo sind und die Leute, die sozusagen gebunden sind an Ort, eigentlich immer kommen müssen. Dann muss man auch irgendwie schauen, dass dann das Gefühl von einer Gesamtorganisation und Zusammengehörigkeit da bleibt. Und ich glaube, das ist im Moment wirklich für Führungskräfte deutlich anspruchsvoller geworden.
Wagen wir vielleicht bei dem Thema New Work noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Was hast du das Gefühl, wie wird sich die Arbeit in den nächsten Jahren diesbezüglich verändern?
Ich glaube wirklich, dass es noch wird recht viel brauchen, die Aushandlungen zwischen auch gerade Führungsebenen, wo die Leute mehr wollen, in den Organisationen zurückhaben vor Ort und den Mitarbeitern, die tendenziell mehr Flexibilität wollen. Also ich glaube, die Aushandlungsprozesse, die werden wir noch recht stark sehen. Ich persönlich bin nicht jemand, der jetzt gross glaubt, dass wir werden mit Virtual Reality Brillen im Metaverse gross zusammenarbeiten. Ich bin manchmal da so Anlässe eingeladen, wo ich da Referenten höre, wo da irgendwie gross schwärmen, wie wir da werden mit KI-getriebenen Maschinen zusammenarbeiten und wilde Sachen, grosse Revolution und Metaverse. Natürlich jetzt auch die ganzen generativen KI-Tools, die haben für viele das Arbeiten tatsächlich stark inspiriert, verändert. Ich sehe da auch viel so ein digitale Sparring-Partnerschaft für viele, oder? Dass man auch kann, statt jemanden fragen, mal irgendwie halt Claude oder ChatGPT oder Gemini oder so fragen und dann auch dort ein bisschen irgendwie vielleicht ein bisschen weniger einsam mit gewissen Fragen da ist. Und das finde ich sehr lässig, oder? Abgesehen von all diesen sonst sprachlichen nützlichen Aspekt von diesen Tools. Aber da sind wir jetzt wie schon mit drin. Ich glaube, so viel weiter wie das, was wir jetzt haben, wird es nicht mehr gehen. Und es wird mehr darum gehen, das zu integrieren. Vielleicht auch die Investitionen, die in die Richtung gegangen sind, bei der amerikanischen Firma, da wird es eine Art Dotcom-Blaseneffekt wahrscheinlich sein, dass man da auch ein bisschen keine Müdigkeit wird spüren, gerade im Bereich der Investitionen. Und das Zusammenarbeiten wird in vieler Hinsicht mehr gleich bleiben als anders werden. Und darum finde ich es so spannend, zu schauen, was macht es aus, dass wir gut zusammenarbeiten können, mit und trotz digitaler Technologien.
Du hast aber vorher auch gesagt, und das finde ich einen schönen Gedanken, dass man eben auch die flexible Arbeitsweise ein Stück weit auch aushandeln miteinander, oder? Dass eben nicht einfach das Reglement vorgibt, wie man in dem Unternehmen X schafft, sondern dass man den Dialog sucht und vielleicht miteinander die Zukunft vom Schaffen auch gemeinsam entwickelt.
Ja, ich bin überzeugt, dass es wirklich ein Miteinander ist, auch wenn das harte Aushandlungsprozesse sind, weil alle sehen das Thema ein bisschen anders und teilweise ist es wahnsinnig emotional. Und seit der Pandemie auch ein bisschen unumkehrbar, habe ich das Gefühl. Also jetzt so die Firmen, die wirklich ihre Leute ganz total zurückgerufen, die werden schon ein bisschen beäugt und sagen, also gut, also ein bisschen Flexibilität müsste dann schon noch vorhanden sein. Und ich empfehle häufig, auf Teamebene das Thema auszuhandeln. Weil auch in einer Organisation hat man verschiedene Teams mit unterschiedlichen Funktionen, die häufig enger zusammenarbeiten. Oder einfach, dass die Leute, die enger zusammenarbeiten, untereinander aushandeln. Man nennt das auch Hybrid-Work-Charta, wo man dann festhält, an diesen Tagen sehen wir uns physisch, über diese Kanäle arbeiten wir zusammen. Das ist ein Notfallkanal und das ist ein Notfall. Oder dass man auch nicht rund um die Uhr immer erreichbar sein muss auf allen Kanälen und dass man dort wirklich sich so ein bisschen organisiert.
Du kommst eigentlich perfekt auf das Thema zu sprechen, das ich zum Schluss von unserem Gespräch auch noch thematisieren möchte. Nämlich, du hast ein zweites Buch geschrieben mit dem Titel On-Off. Und du weisest in diesem Buch unter anderem eben auch auf Gefahren von dieser zunehmenden Digitalisierung hin. Eben die permanente Verfügbarkeit, die du jetzt gerade angesprochen hast. Wir sind heute überall und immer erreichbar. Was macht das mit uns? Du hast das erforscht.
Ja, ich habe natürlich die Chancen und die Risiken angeschaut von dem und ich sehe durchaus auch viele Chancen. Also ich finde das ja immer spannender, das eigentlich auch ein bisschen abzuwägen. Also dass man immer und überall Zugang hat zu allen möglichen Leuten auf der Welt, das ist eigentlich zuerst mal faszinierend, oder? Und all die Informationen, die man abrufen kann. Ich habe mal als Kind davon geträumt, dass ich so einen Ring am Finger hätte und ich könnte eigentlich mit dem Ring eigentlich mit irgendjemandem telefonieren auf der Welt.
Das klingt nicht so utopisch, oder?
Und als Kind war das für mich absolut unvorstellbar gewesen in den 80er Jahren. Also, und dass ich jetzt eigentlich das kann, also auch mit meinen Freunden in den USA oder in Frankreich oder wo immer ich gefunden habe, irgendwie ein Bild austauschen und in null kann man plötzlich habe ich eine Antwort und wir können telefonieren für kein zusätzliches Geld. Das ist unglaublich toll. Und ich glaube einfach auch in so Notfallsituationen ist es sehr toll, dass man kann irgendwo, wenn man in den Bergen ist, kann einen Notruf absetzen. Das ist richtig toll. Aber es gibt halt einfach die Schattenseiten, die man muss irgendwie handeln und managen, dass die Leute nicht irgendwie ausbrennen, die total in eine sogenannte interessierte Selbstgefährdung reingehen, wie man das...
Interessierte Selbstgefährdung?
Ja, das ist der Fachausdruck, oder, wo einfach so, wie nicht mehr können aufhören zu arbeiten und sich immer reingehen und einfach auch immer erreichbar bleiben und immer zur Verfügung stehen und eigentlich dort so ein bisschen wie über ihre Grenzen rausgehen.
Weil das vielleicht fast eine Art soziale Erwünschtheit heute ist in dieser digitalen Welt.
Ja, ich glaube, der Druck ist relativ hoch, oder? Man hat einen schnellen Pace und es gibt Leute, die dann halt auch Angst haben, dass sie vielleicht irgendwie könnten verdrängt werden und dann wollen sie erreichbar sein oder sie wollen Kunden zufrieden machen, was alles gute Eigenschaften sind oder auch in der Ferien ihre Arbeitskollegen nicht im Stich lassen, die vielleicht ihre Projekte haben müssen übernehmen. Aber dort müssen wir einfach immer wieder merken, es braucht Stellvertretungen nach wie vor, damit die Leute auch wirklich Ferien sein lassen. Damit Wochenende bleiben. Die Erholungszeiten, die haben einen Sinn. Und man ist auch leistungsfähiger langfristig, wenn man sich ab und zu Erholungszeiten gönnt. Und ich glaube, mit dieser Explosion von Kommunikationskanälen im Digitalen muss man auch wieder mehr über Kommunikation kommunizieren. Man muss regeln, was sind die Kanäle, die man erreichbar sein will, und die je nachdem reduzieren oder klar definieren, welchen Kanal für was. Und ist WhatsApp ein beruflicher Kanal oder nicht? Da sehe ich mich auch jetzt in gewissen Teams, die zusammenarbeiten, dass sie das nicht geklärt haben. Und die einen stört es total, die anderen haben es gar nicht gewusst, dass die anderen das stört. Wie man mit Teams arbeitet, wie man Mail einsetzt und was man für was braucht. Und was wäre ein Notfallkanal, wenn jemand wirklich ganz weg ist und nichts anschaut? Und nur den einen Kanal müsste man dann anschauen und der Rest wird irgendwie abgefedert.
Aber bei all dem, was du jetzt sagst, gibt es ja wie eine Konfliktlinie. Das eine ist, was ich als Einzelperson für mich selber kann machen, nämlich auch mal offline gehen. Darum heisst das Buch ja On-Off, oder? Auch mal überhaupt offline gehen, ist ja heute fast schon eine mutige Entscheidung, um das Handy mal zu Hause lassen oder mal tatsächlich das Gerät ganz abstellen. Aber die Konfliktlinie ist ja auch die, dass ein Teil von dem, was du beschreibst, die ganze Kommunikation, ein Stück weit ja auch das Unternehmen muss regeln und der Mitarbeiter und Mitarbeiter, in dem ja ein Stück weit auch ausgeliefert ist.
Ja, es braucht tatsächlich beide Ebenen. Also man muss individuell manchmal auch klare Grenzen ziehen. Also es ist häufig so, dass die eben in die interessierte Selbstgefährdung hineingehen, das auch von sich aus machen. Also das ist nicht so, weil ihnen jemand gesagt hat, du musst also rund um die Uhr erreichbar sein und immer arbeiten. Und dort gibt es auch auf individueller Ebene oft etwas zu regeln, dass man auch mal muss ein eigenes Gerät so einstellen, dass man keine E-Mail-Push oder Teams-Push auf dem Handy hat, wenn man zum Beispiel Freizeit hat oder Ferien hat. Das kann man selber einstellen. Und dann braucht es halt gleich eben, und darum empfehle ich so auf Teams-Ebene, also in einem Team eine Hybrid-Work-Charta zusammen zu erstellen, wo man gemeinsam abmacht, welche Kanäle und was sind auch die Erreichbarkeitszeiten. Also was ich zum Beispiel gesehen bei der einen, wenn Abmachung ist von 7 bis 7, Montag bis Freitag, ist Erreichbarkeitszeiten, ist so wirklich okay auf verschiedenen Kanälen, aber außerhalb von diesen Zeiten braucht man einen richtig guten Grund. Und das sind gute Gründe, die man zusammen abmacht, um dann Leute zu kontaktieren. Und das wäre der Notfallkanal, dass das einfach kann wie Stress rausnehmen, wenn man das klar zusammen abmacht.
Das ist doch sehr eine praktische Anregung, um mal zurückzugehen, mit dem Team anzuschauen, wie kommunizieren wir, über welche Kanäle und zu welchen Zeiten. Und da kann man doch da recht einfach erste Verbesserungen erzielen. Wir beide sind sehr oft online unterwegs, wir beide sind aber auch immer mal wieder gerne in den Bergen unterwegs. Wie wichtig ist es für dich persönlich, immer auch wieder total auf Distanz zu gehen zu all dem Digitalen?
Ja, das Lustige ist, ich werde viel gefragt zu Themen rund um Digital Detox, obwohl ich das gar nie empfohlen habe. Aber mir ist es eigentlich meistens nicht unbedingt das Digitale, wo ich mich davon abkopple, weil auch wenn ich in den Bergen bin, will ich auf der Wanderkarte schauen, Swiss Topo, und ich will digitale Fotos machen oder mit der einen App schauen, wie jetzt die Berge heissen, oder? Also das ist alles toll, aber das sind natürlich andere digitale Funktionen. Ich will einfach, wenn ich in den Bergen bin, nicht arbeiten. Ausser ich mache eine sogenannte Workation in den Bergen, wo ich bewusst irgendwo hingehe, um dann zu arbeiten. Und das ist etwas, was ich für mich klar angefangen habe zu trennen. Ist es eine Workation oder sind es wirklich Ferien? Und in den Ferien arbeite ich nicht. Und dann wird das Digitale nur für die Freizeit genutzt, aber nicht zum Arbeiten. Und darum mache ich den Unterschied nicht zwischen digital und nicht digital, sondern zwischen Arbeiten und nicht Arbeiten.
Aber ist denn nicht auch Workation eigentlich eine gefährliche Vermischung? Ist auch wieder ein sehr trendiger Begriff. Aber ist es denn sinnvoll, dass man die Erholung und die Arbeit anfängt, bewusst zu vermischen?
In meinem Fall ist es wirklich ein Plus, weil seit ich selbstständig bin, ist das eine Art zusätzliche Freiheit, dass ich vielleicht auch mal mir ein paar Tage kann blockieren kann, wo ich irgendwie sogenanntes Deep Work mache, oder so vertiefte Arbeit, an einem Buchkapitel schreiben oder einen grossen Vortrag oder das Keynote vorbereiten. Und dann ist es halt toll, wenn ich vielleicht mal 3 Tage auf Milano das machen kann und dann am Abend oder so noch in Milano etwas Tolles machen oder im Zug arbeiten. Das ist zusätzlich. Aber meine Regel ist, 4 Wochen pro Jahr müssen Ferien sein. Wenn Workations zusätzlich sind, ist es in Ordnung.
Ich habe also in diesem Gespräch sehr viel über Workation, New Work und den Innovationsgraben gelernt. Sarah, danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir ganz analog über Digitalisierung zu reden.
Vielen, vielen Dank, Martin.
Das war die neue Ausgabe vom Podcast Changemaker. Danke fürs Zuhören. In der nächsten Folge machen wir einen Abstecher nach München. Dort treffe ich den Dirk von Gehlen. Er ist Director Think Tank der Süddeutschen Zeitung. Er ist ein hervorragender Beobachter unserer Gesellschaft, schreibt immer wieder inspirierende Bücher darüber und ist darum als Changemaker und Vordenker ein perfekter Gast für meinen Podcast. Ich wünsche dir jetzt einen guten Start ins neue Jahr.